RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 20. März 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Nunu Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Die Regierung fokussiert sich auf die Verbreitung des Exportmarktes. Industrieministerium wird die Erweiterung der Investition für Zementindustrien verteidigen. Indonesische Botschaft in London initiiert Fortbildungsprogramm für Gamelan-Künstler. Jakarta und Tokio arbeiten im Judo-Training zusammen. Indonesien stellt Touristenziele der Provinz Ostjava in Malaysia vor. Die UTG Gambias wird mit Indonesien zusammenarbeiten und zu den Einzelheiten. Die indonesische Regierung beginnt sich auf die Verbreitung von Export in nicht-traditionellen Ländern zu fokussieren, die Rohstoffe Indonesiens importieren. Der indonesische Wirtschaftskoordinationsminister Darmin Nasution sagte kürzlich in Jakarta, dass die Handelsarbeit auf den Export nach Indien, Pakistan, Iran und Südafrika gerichtet werde. Dieses Programm stimme mit dem Wunsch der Regierung, den Markt des Verbandes der Indischen Ozeanlandsländer IORA zu betreten, überein. Nach Angaben der Zentralen Behörde für Statistik entwickelt sich der indonesische Exportmarkt weiter. Dies sei durch die schleppende Wirtschaftsdynamik in einigen vorigen Hauptexportzielländer Indonesiens, nämlich China mit seiner Wirtschaftsverlangsamung, der USA mit seiner neuen wirtschaftlichen Politik und Japan mit der Verringerung der Kaufkraft der japanischen Bevölkerung hervorgerufen worden. Das indonesische Industrieministerium wird weiter das Geschäftsklima und Investitionssicherheit im Inland, vor allem im strategischen Sektor wie unter anderem Zementindustrie, verbessern. Die Betriebsnahme der Zementfabriken in Indonesien wird verschiedene Regierungsprogramme in der gerechten Verteilung des Aufbaus und der Wohlfahrt aller Bevölkerung in Indonesien realisieren. Das sagte der Industrieminister Erlangga Hartarto gestern in Jakarta nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara. Die Investition für die nationalen Zementindustrien 2016 betrug 15 Trillionen Rupiah oder 1,2 Milliarden US-Dollar. Der Industrieminister fuhr, dass die Arbeit der Zement-, Glas- und Keramikindustrien 2016 positiv sei und 5,46% erreicht habe. Dieses Wachstum sei über dem nationalen Wirtschaftswachstum etwa 5,02% im Jahre 2016. Die Zementindustrien könnten ebenso einen Beitrag für das Bruttoinlandsprodukt etwa 0,72% vom nationalen Bruttoinlandsprodukt leisten. Die Zementfabrik Rembang in der Provinz Zentraljava, die moderne Technologie anwende, könne 261 Arbeitskräfte aufnehmen. Um andere Arbeitssektoren zu unterstützen, könne die Zementfabrik von Rembang 1600 Arbeitskräfte aufnehmen. Daran werde man die lokale Bevölkerung teilnehmen lassen. Die Indonesische Botschaft in London initiierte über das Attaché Büro für Ausbildung und Kultur das Fortbildungsprogramm für Gamelan-Künstler im britischen Königreich. Der Kultur- und Ausbildungsattaché der Indonesischen Botschaft in London, Professor Aminuddin Aziz, sagte heute in London, dass dieses Programm dazu diene, die Liebe der Gamelan-Künstler in Großbritannien und im Inland für indonesische Kunst, vor allem Gamelan, zu stärken. Um dieses Programm zu begrüßen, wird die Indonesische Botschaft in London den Gamelan-Künstler aus Yogyakarta, Sunardi, dazu einladen, Trainer und Sprecher für dieses Programm zu werden. Sunardi ist der Leiter der Staatsfachoberschule 1 Karawitan von Yogyakarta. Karawitan ist Gamelan-Musik. Dieses Fortbildungsprogramm für Gamelan-Künstler in Großbritannien wird 3 Monate stattfinden und im September beginnen. Die Provinzregierung Jakarta arbeitet mit Tokio, Japan im Bereich des Judo-Sporttrainings zusammen. Der Leiter des Amtes für Sport und Jugend der Jakarta, Ratyono, sagte vorgestern in Jakarta, dass einige Athleten, Mittel- und Oberschüler sowie auch Judo-Trainer aus Jakarta von 3 Judo-Mastern aus Tokio trainiert wurden. Die 3 japanischen Judo-Master errangen Goldmedaillen bei der Olympiade. Ratyono Fufot, dieses Programm sei ein Teil der Zusammenarbeit der Städtepartnerschaft zwischen Jakarta und Tokio. Das Training fand am 17. und 18. März in Nordjakarta statt. Darin nahmen 150 Athleten, Judo-Trainer und 200 Schüler teil. Durch dieses Training sollte die Fähigkeit der Judo-Athleten und Judo-Trainer aus Jakarta sich verbessern, um in Zukunft Chancen zum Sieg bei der Olympiade zu haben. Indonesien hat vom 17. bis zum 19. März die Touristen Chile der Provinz Ostjava bei der internationalen Messe in Kuala Lumpur, Malaysia vorgestellt. Die Vize-Assistentin für die Entwicklung des Südostasiatischen Marktes des indonesischen Tourismusministeriums, Rizky Handayani, sagte gestern in Jakarta, dass Indonesien bei der Eröffnung dieser Messe die Kunst des Gelenktanzes aus Ostjava vorgeführt habe. Dabei warb Indonesien für einige Touristen-Ikone von Ostjava, wie unter anderem die Architektur des Hauses Majapahit, der Pringinlawang-Tempel, die Landschaft des Bromo-Berges, das blaue Feuer des Ijen-Berges und die Wunsiedlung warna-warni geworben. Laut Rizky sei Malaysia der Haupttourismusmarkt von Indonesien, der eine große Aufmerksamkeit bekommen solle. Daher sei die Teilnahme an dieser Tourismusmesse der passende Schritt von Indonesien. In diesem Jahr setze das indonesische Tourismusministerium zum Ziel, etwa 1.800.000 malaysische Touristen anzulocken. Diese Zahl sei größer im Vergleich zum Vorjahr. Die University of The Gambia, UTG, wird eine Zusammenarbeit mit den Universitäten in Indonesien durchführen, da das Interesse der Studenten des Landes am Studium in Indonesien groß ist. Das sagte der UTG-Rektor Professor Dr. Fakir Muhammad Anjum, beim Treffen mit dem indonesischen Botschafter in Dakar, Mansur Pangeran. Nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte der zweite Sekretär für Sozialkultur der Botschaft, Dimas Prihadi, gestern, dieses Treffen sei die Erweiterung des vorhergehenden mit dem Botschafter Mansur Pangeran im letzten Februar. Der UTG-Rektor Fakir Muhammad Anjum sagte dazu, dass er eine Zusammenarbeit im Ausbildungsbereich mit den Hochschulen in Indonesien vor allem im Landwirtschaftsstudienprogramm prüfen werden. Er hoffe, dass dafür bald herausgefunden werden könne, wie die UTG mit der Islamischen Wissenschaftsuniversität Malaysias zusammenarbeiten werde. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.181,92 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.207,37 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.365 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute das Für und Wider über die Revision des Korruptionsgesetzes. Ein Diskurs zur Revision des Gesetzes Nummer 30 von 2002 über die Korruptionsbekämpfungskommission KPK erneuert und wird zu einer Polemik unter der Öffentlichkeit. Es kommt vor, nachdem das Repräsentantenhaus der Agentur BKD die Sozialisation über die Gesetzesrevision an mehreren Universitäten durchgeführt hat. Die Sozialisierung zielt darauf ab, die Öffentlichkeit und die Akademiker auf das Konzept des Diskurses aufmerksam zu machen, von dem vermutet wird, dass sie die Befugnisse der Korruptionsbekämpfungskommission KPK reduzieren. Einige der Punkte, die revidiert werden sollen, sind auf dem verschärften Klopfen, die Einrichtung des Stiftungsrates für die Kommission und auf die Ermittlungsbefehls oder als SP3 bekannt. Anfang 2016 wurde der überarbeitete Gesetzesdiskurs von einigen Parlamentsabgeordneten ausgeliefert. Zu dieser Zeit, nach Rücksprache mit dem Parlament, beschloss Präsident Joko Widodo, die Revision des Gesetzes zu verschieben. Der Präsident weist darauf hin, dass es noch Zeit brauche, um die Revision des Gesetzes und die Sozialisierung für die Öffentlichkeit abzuschließen, damit es nicht umstritten wäre. Verschiedene Parteien haben die Revision dieses Gesetzes abgelehnt. Die Korruptionsbekämpfungskommission ist der Ansicht, dass mehrere Punkte in der Revision des Gesetzes dazu neigen, die Antikorruptionsinstitution zu schwächen. Der Koordinator der Politischen Korruptionsabteilung von Indonesian Corruption Watch, Donald Faris, glaubt, dass das Repräsentantenhaus DPR zwei Ziele in der geplanten Gesetzrevision, nämlich kurzfristige und langfristige Ziele, habe. Die kurzfristige Aufgabe ist es, die Aufmerksamkeit der Kommission zu lenken. Wenn die Revision fortfährt, wird sich die Kommission einerseits bemühen, ihre Befugnis zu wahren, während sie andererseits ihre Pflicht zur Korruptionsverpflichtung noch ausübt. Während das langfristige Ziel ein Versuch ist, die Autorität der Kommission zu schwächen.
Später sieht Donald, dass die Kommission von einer politischen Gewalt kontrolliert wird, die aus einem Plan zur Einsetzung eines Aufsichtsrats hervorgeht, der vom Parlament gewählt wird. Die Ablehnung kam auch aus dem Rektorforum und den Studenten. Die Revision des Gesetzes ist nicht unmöglich. Gesetz ist kein heiliges Buch, das nie verändert werden sollte und für immer gültig bleibt. Änderungen können erfolgen, solange der Inhalt des Gesetzes nicht mehr für die veränderten Zeiten geeignet ist. Das Gesetz Nummer 30 von 2002 über die Korruptionsbekämpfungskommission KPK kann geändert werden, aber die Rolle und die Befugnis der Kommission sollten nicht reduziert werden. In der Tat sollte es gestärkt werden. Lassen Sie sich nicht das Gesetz über die Korruptionsbekämpfungskommission KPK überarbeiten, um nur einige Menschen zu schützen, die vermutet werden, dass sie Korruption begehen, um frei von der Strafverfolgung zu sein. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse, die am 20. März passierten, wie folgt. Die Schlacht bei Arcis-sur-Aube war eine Schlacht der Befreiungskriege und ereignete sich vom 20. bis zum 21. März 1814. Zu diesem Zeitpunkt war Napoleons Lage praktisch aussichtslos, denn er führte einen Mehrfrontenkrieg gegen Russland, Preußen, Großbritannien und Österreich. Bei Arcis-sur-Aube prallte die französische Armee mit 28.000 Mann auf die ihnen fast dreifach überlegene österreichische Armee unter Feldmarschall Schwarzenberg mit 80.000 Mann. Nach dem 6-Tage-Feldzug vom 10. bis 14. Februar 1814, in dem Napoleon der Schlesischen Armee unter Blücher mit weit unterlegenen Kräften 4 Niederlagen in einer Folge beigebracht hatte, zog sich jener nach dem 1. März 1814 nach Norden bis hinter Reims zurück, um sich dort bei Laon am 4. und 5. März mit den Korps unter Bülow und Wintzingerode zu vereinen, die durch Belgien herangezogen waren. In Laon wurde die Schlesische Armee am 9. und 10. März von Napoleon angegriffen, der ihr mit ausgewählten Truppen gefolgt war. Napoleon konnte jedoch keinen entscheidenden Erfolg erringen und wurde zurückgeschlagen. Er ließ daraufhin das Korps Marmont und die junge Garde unter Mortier als Deckung zurück und zog wieder nach Süden. Seine Absicht war es, Schwarzenbergs böhmische Armee in ihren einzelnen Truppenteilen anzugreifen und zu schlagen, wie dies im Februar mit der Schlesischen Armee so erfolgreich gelungen war. Am 20. März 1995 wurden auf Omu Shinrikyo-Mitgliedern zur morgendlichen Hauptverkehrszeit in fünf im Bahnhof Kasumigaseki zusammentreffenden Pendlerzügen von drei Tokioter U-Bahn-Linien in Zeitungspapier eingewickelte Kunststoffbeutel deponiert, die das Nervengift Sarin enthielten. Unmittelbar vor dem Aussteigen wurden die Täter mit Regenschirmen Löcher in die 11 verteilten Beutel, um das flüssige Sarin freizusetzen. Die Attentäter entkamen zunächst mittels an ihren Aussteigestationen bereitgestellten Fluchtautos samt Fahrer. Die austretenden Dämpfe verbreiteten sich in den betroffenen U-Bahnen und ca. 15 U-Bahn-Stationen. Durch den Anschlag starben insgesamt 13 Menschen oder 9 sofort, einer später am selben Tag, einer 2 Tage später, 2 weitere nach einigen Wochen. Es gab etwa 1.000 Verletzte, 37 davon schwer, oder 5.000 meldeten sich in Krankenhäusern. 2010 wurde die Zahl der Opfer durch die Polizei auf 6.252 revidiert. Die Gründe für die verhältnismäßig geringe Anzahl von Todesopfern waren die relativ schlechte Qualität des Sarins und die wenig effektive Methode der Ausbreitung. Omu Shinrikyo, heutiger Name Alep, in der deutschsprachigen Presse häufig als Aum-Sekte bezeichnet, ist eine ursprünglich in Japan entstandene neureligiöse Gruppierung, die insbesondere in Russland stark vertreten war. Sie wurde der weltweiten Öffentlichkeit bekannt durch ihren Giftgasanschlag in der Tokioter U-Bahn am 20. März 1995. Der Eigenname Aum ist im Deutschen irreführend, das japanische Omu bezeichnet in diesem Fall Om, das bekannteste hinduistische Mantra. Anern korrekt auszusprechen, wurde es in der englischsprachigen Presse mit Aum umschrieben. Zumal Omu Shinrikyo sich selbst 1987 in New York unter dem Namen Aum USA Company Ltd. hatte registrieren lassen. Diese Schreibweise wurde nach dem Terroranschlag 1995 von deutschsprachigen Medien übernommen und führte zu der gebräuchlichen, aber falschen Aussprache Aum. Liebe Zuhörer, das waren Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun das Programm im Blickpunkt mit dem Titel Indonesien wird 2 Hilfeleistungsprogramme für Myanmar demnächst einführen. Die indonesische Regierung wird die Hilfeleistungsprogramme und zwar den Bau eines Krankenhauses und die Gemeinschaftsbildung für den myanmarischen Bundesstaat Rakhine demnächst einführen. Der indonesische Vizeaußenminister A.M. Fahir erklärte am Freitag, dem 17. März 2017, im Vizepräsidentschaftspalast nach der Sitzung über die Hilfeleistungen für Myanmar vor der Presse, dass Indonesien in Sitwe, der Hauptstadt von dem Rakhine-Bundesstaat, und in Mangdao die Schulen gebaut habe. Und jetzt baue die Regierung in Merauke ein Krankenhaus. A.M. Fahir zufolge Welle die Regierung brauche als die Lage des Krankenhauses, das sich viele Flüchtlinge in Brauche befinden. Die indonesische Regierung hoffe, dass die Hilfeleistungen maximal verwendet werden können, sagte A.M. Fahir weiter. Im Zufolge stelle die indonesische Regierung 30 Milliarden Rupiah für den Bau des Krankenhauses zur Verfügung. Er fügte hinzu, Indonesien werde außerdem die Programme für die Gemeinschaftsbildung im Erziehungs-, Gesundheits-, Alltagswirtschaftsleben und Naturkatastrophenschutzbereich durchführen. Er betonte, die Programme seien die konkrete Hilfeleistung von Indonesien, um bei der Rehabilitation und der Gemeinschaftsbildung in Myanmar zu helfen. Im Zufolge werde Indonesien 2 Millionen US-Dollar für die Gemeinschaftsbildung und den Bau der Märkte ausgeben. A.M. Fahir teilte auch mit, Indonesien werde in Kürze ein interreligiöses Gespräch zwischen den buddhistischen, islamischen und christlichen Gemeinden in Myanmar zu führen. Inzwischen sagte der Präsident von der indonesischen Regierungsorganisation im Medizin- und Humanitätsbereich, das Komitee für Medizin und Notrettung, Mercy, Sarbini Abdul Murad am Freitag letzter Woche vor der Presse, dass der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla, Mercy, das indonesische Rote Kreuz PMI und die Humanitäre Allianz für Myanmar angewiesen habe, den Bau des Krankenhauses in Rakhine demnächst zu verwirklichen. Dem Plan nach wird das Krankenhaus in diesem Jahr gebaut werden. Sarbini Abdul Murad sagte weiter, dass der Bau des Krankenhauses im April 2017 beginnen werde. Aber am 24. März 2017 werde die Regierung dieses Bauprojekt einführen. Planmäßig können das zweistöckige Krankenhaus 2000 Patienten aufnehmen. Sarbini sagte, alle medizinischen Kräfte in diesem Krankenhaus werden aus Myanmar kommen. Sie werden an einem Trainingsprogramm in Indonesien teilnehmen, damit sie engere Interaktionen mit den Ärzten in Indonesien haben. Das Trainingsprogramm habe auch ein anderes Ziel, und zwar die medizinischen Kräfte aus Myanmar können damit das harmonische Leben zwischen den Gemeinden aus verschiedenen Religionen in Indonesien direkt sehen. Es werde eine wertvolle Erfahrung für sie. Sarbini zufolge sei ein Krankenhaus ein neutraler Platz, in dem die Menschen aus verschiedenen Religionen die Interaktionen machen. Daher werden die muslimischen und buddhistischen Gemeinschaften in Myanmar erwartet, sich gegenseitig zu akzeptieren. Zuvor hat Indonesien 6 Schulen in Myanmar gebaut, und jetzt ist Indonesien verpflichtet, dort Krankenhäuser und Märkte zu entwickeln. Das Mercy-Präsidium betonte, die Entwicklung von Krankenhaus, Schule und Markt wird keinen Widerstand auslösen, weil die Menschen sie brauchen. Auch die Anstrengung ist eine weiche Diplomatie von Indonesien nach Myanmar. Soweit im Blickpunkt.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Thema Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, eine Reise nach Zentraljava zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Hörer, wenn man im Umkreis von Blumen ist, freut man sich im Allgemeinen darüber. Dieses Gefühl können Sie im Dorf Krisan Gemah Ripah in Semarang der Provinz Zentraljava erleben. Dort ist ein Krisanthemenpark. Es gibt in diesem etwa 20 Arten von Krisanthemen, die seit 2015 von der Landwirtschaftsgruppe Gemah Ripah gezüchtet werden. Dieser Blumenpark ist 12 Hektar groß. 6,5 Hektar davon sind in einer Touristenarea. Dort wird man sie dazu einladen, ihn zu besichtigen. Es gibt in diesem Park drei Blumengärten. Liebe Hörer, in jedem Garten können Sie Informationen von der Landwirtengruppe über die Kultivierung, die Anpflanzung und die Erntetechnik bekommen. Die Dorfjugend wird Sie beim Besuch in diesem Park begleiten. Sie wird Sie über die Blumenarten informieren. Die Besucher dürfen in diesem Blumenpark fotografieren, weil Sie mit Bringsel in Form von Chrysanthemen erwerben wollen, können Sie sie dort kaufen. Die Besucher entscheiden sich zumeist für die gelbe Aster oder Puspita Nusantara. Die Besucher des Parkes können einzelne Blumen oder ganze aus 10 Blumen bestehende Stäube haben. Krisan liegt an den Dörfern Klapar, Duren und Bandungan in dem Bezirk Semarang der Provinz Zentraljava. Dieses Agrartouristenziel wurde offiziell am 6. November 2016 eröffnet. Es ist einfach zu erreichen. Von Semarang aus sollten Sie in die T-Kreuzung des Dorfes Duren nach dem Hotel Rini beziehungsweise vor dem Bandungan Hotel fahren. Auf der rechten Seite der Straße gibt es Richtungszeichen. Dort müssen Sie parken und von dieser T-Kreuzung aus sollten Sie nach oben über eine Route mit 3,5 Meter Breite, 2 Kilometer laufen und das frische Panorama der Plantage erleben. Liebe Hörer, vor dem Landschaft, Hintergrund des Ungarnberges und einer Ausdehnung mit grünen Bäumen können Sie fotografieren. Ihre Kenntnisse zur Kultivierung der Chrysanthemen vertiefen und Blumen kaufen. Deshalb sollten Sie dieses Touristenziel besichtigen, wenn Sie nach Semarang reisen. Das war unser Programm Wunderbares Indonesiens. Auf Wiederhören!
Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen mit dem Thema Belajar bersama oder auf Deutsch gemeinsam lernen. Wir werden Ihnen den indonesischen Wortschatz und typisch indonesische Ausdruckmöglichkeiten über ein Gespräch näher bringen. So bleiben Sie bitte bei uns auf voi.co.id. Wie üblich lernen wir zuerst einige Worte und sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten in der indonesischen Sprache in Verbindung zum heutigen Thema. Ich werde jedes Wort und jeden Ausdruck zweimal langsam vorlesen. Sie können ihn dann nachsprechen. Gemeinsam lernen auf Indonesisch. Belajar bersama. Belajar bersama. Was machst du auf Indonesisch? Sedang apa? Sedang apa? Lernen auf Indonesisch. Belajar. Belajar. Indonesische Geschichte auf Indonesisch. Sejarah bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia. Bibliothek of Indonesia. Ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan. Morgen of Indonesia. Besok. Besok. Prüfung of Indonesia. Ulangan. Ulangan. Geografi of Indonesia. Geografi. Geografi. Vergangenheit of Indonesia. Masa lampau. Masa lampau. Helden of Indonesia, tokoh pahlawan, tokoh pahlawan. The World Canon of Indonesia, mengenal dunia, mengenal dunia. Di Lage des Landes of Indonesia, letak negara, letak negara. Gesellschaft of Indonesia, penduduk, penduduk. Mit Lernen beginnen of Indonesia, mulai belajar, mulai belajar. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Vokabeln und Ausdruckmöglichkeiten in einem Dialog zwischen Danu und Reza zeigen. Wir werden die Sätze zweimal langsam vorlesen und Sie können bitte nachsprechen. Danu, was machst du gerade? Auf Indonesisch. Danu, kamu sedang apa? Danu, kamu sedang apa? Ich lerne indonesische Geschichte. Auf Indonesisch. Aku sedang belajar sejarah bangsa Indonesia. Aku sedang belajar sejarah bangsa Indonesia. Lass uns in der Bibliothek zusammen lernen. Auf Indonesisch. Mari kita belajar bersama di ruang perpustakaan. Mari kita belajar bersama di ruang perpustakaan. Oke, ich werde morgen eine Prüfung in der indonesischen Geschichte machen. Auf Indonesisch. Baiklah, aku besok ulangan sejarah. Baiklah, aku besok ulangan sejarah. Ich mag Geschichte und Geographie lernen. Auf Indonesisch. Aku suka pelajaran sejarah dan geografi. Aku suka pelajaran sejarah dan geografi. Ich mag aus der Fach Geschichte. Denn ich kann vergangene Ereignisse mir erfahren und Helden kennenlernen. Auf Indonesisch, aku juga suka pelajaran sejarah karena mempelajari peristiwa masa lampau beserta tokoh pahlawan. Aku juga suka pelajaran sejarah karena mempelajari peristiwa masa lampau beserta tokoh pahlawan. Ich mag Geografie weil wir die Welt kennenlernen können, angefangen von der Lage des Landes bis zu der gesellschaftlichen Situation. Auf Indonesisch, aku suka geografi karena kita dapat mengenal dunia dari mulai letak negara sampai penduduknya. Aku suka geografi karena kita dapat mengenal dunia dari mulai letak negara sampai penduduknya. Oke, jetzt lass uns mit dem Lernen beginnen. Auf Indonesisch, mari kita mulai belajar. Mari kita mulai belajar. Liebe Zuhörer, das war Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Wir hoffen, dass es für Sie nützlich ist. Wir treffen uns wieder in der nächsten Woche mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören, sampai jumpa.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Musikprogramm Regenbogen mit mir, Handarum. In dieser Ausgabe präsentieren wir Keroncong Musik aus Indonesien. Wir eröffnen diese Ausgabe mit einem Lied von Kina Sadli mit dem Titel Setangkai Bunga Mawar. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, das Lied Setangkai Bunga Mawar ist ein originales Keroncong-Lied. Die Keroncong-Musik ist im Allgemeinen rhythmische, langsam und melancholisch. Die Lyrik erzählt von einer Blume als Zeichen der Liebe zwischen jungen Menschen. Die Reise in die Liebe ist nicht immer schön. Roten Rosen, die immer schön gewesen sind, zu betrachten, machen jetzt traurig. Weil die Leute, die wurde geliebt gegangen und kehrten nicht zurück. Das ist die Geschichte im Lied von Kina Sadli. Nun lassen Sie uns ein Lied hören, ein Kronjong-Lied mit dem Titel Melati Pesanku, wird von Ibu gesungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Melati putih ku tak
Liebe Zuhörer, das Tempo des Lieds ist langsam und der Inhalt ist von Nationalgefühl durchdrungen. Es erzählt von einer Frau, die ihren Geliebten zu seinem Einsatz für den Staat und die Nation entlässt. Der weiße Jasmin ist ein Symbol der Reinheit und Aufrichtigkeit. Die große Liebe zu ihrem Land treibt sie dazu, ihren Freund zur Front zu schicken. Dieses Lied ist ein original Grundsong in der Ära des Kampfes Indonesiens geschaffen. Hören Sie sich dieses Lied an und bemerken Sie das Gefühl der Hingabe für die Heimat Indonesiens. Liebe Zuhörer, wir beenden heutiges Programm Regenbogen mit zwei Grundsongliedern, Merah Delima von Ibu und Bandung Selatan, die Waktu Malam von Kina Sadeli gesungen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.